Kreuz und Krone. KI begreifen und strategisch nutzen. Mit Hermann Del Campo, der AI-Queen und Patrick Breitenmoser, dem Schweizer KI-Experten.
Moin Patrick, es ist wieder soweit. Podcast steht an. Ich hoffe, du hast gute Laune mitgebracht. Oder wir verschaffen die gute Laune.
Ja, ich glaube, wir verschaffen die gute Laune, Hermann. Ich habe dir vorher gesagt, ich war schon motivierter, nicht wegen dem Thema und dem Podcast, einfach die Tage waren so ein bisschen anstrengend und so, die Energie fehlt ein bisschen, aber ich bin bereit.
Ja, das kriegen wir gemeinsam hin, glaube ich. Heute das Thema US-Clouds, US-GPUs, europäische Souveränität von KI-Modellen und US-Clouds. Ganz großes, wichtiges Thema und wird immer brisanter, immer schwieriger. Ja, wie stehst du dazu?
Das ist eine gute Frage, weil du hast mir ja das Thema durchgeschickt und ich habe gesagt, ja, lass uns darüber sprechen. Ich glaube, du hast da eine viel bessere oder ausgeprägtere Meinung als ich. Du befasst dich mit dem Thema viel mehr. Ich bin so, ja, ich finde es nicht schlecht und ich glaube, wir können darüber sprechen. Nein, ich sehe natürlich, dass gerade in der Diskussion, die wir in den letzten Monaten haben, auch mit den ganzen Tarifen, Zollstreit und so weiter, immer mehr sich auch überlegen, okay, was passiert, wenn da irgendwann abgeschnitten wird? Weil wir sehen ja, die Willkür, die da im Moment herrscht, ist ziemlich groß. Und ich glaube, darum wird das Thema auch viel interessanter. Und ich glaube, das ist auch, warum du da wirklich dafür brennst, oder? Und ich habe gesagt, lass uns sehr gerne darüber sprechen. Und ich würde gerne auch ein bisschen mehr von dir lernen über das Thema. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer auch. Ich glaube, ist ein Thema, das macht irgendwie intrinsisch Sinn, wenn man versteht, was passiert. Aber so richtig Gedanken haben sich vielleicht noch nicht so viele Leute gemacht, außer sie suchen eine Lösung. Und darum finde ich das super und bin auch gespannt, was ich erstens lernen kann und vielleicht auch was beitragen kann. Werden wir dann in einer halben Stunde sehen.
Ja, also für mich ist es halt ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil die letzten Jahre haben gezeigt, dass nimmt immer mehr Fahrt auf und wir haben erstmal Thema 2018 DSGVO, jetzt kam im letzten Jahr dann der erste Beginn des EU-AI-Acts, der seit August 2024 in Kraft getreten ist und verschiedene Themen befasst, was halt eher ein risikobasierter Ansatz ist. Und da hat auf einmal richtig so Rumoren gehabt in der KI-Welt. Gibt es dann solche Sprüche wie USA innoviert, China kopiert, Europa reguliert und
Stimmt das oder stimmt es nicht?
Also ich sehe es nicht so. Ich sehe es eher so, dass wir in Deutschland und in Europa eigentlich mit Teil der größten Innovatoren haben und sind. Wir kriegen es irgendwie nur nicht auf die Schippe, sie marktfähig zu machen, als Produkte umzuwandeln, die dann halt Absatz bringen, weil sehr viele der Forschungen aus dem KI-Bereich stammen aus Deutschland und Europa. Also wir haben hier führende KI-Wissenschaftler, wir haben unglaubliches Know-how in Europa, wo Leute sind, die an Sachen und Themen forschen, die dann natürlich jetzt auch mittlerweile abgeworben werden und dann in die USA gebracht werden, aber wir haben hier unglaubliches Personalien in den Universitäten, die an Modellen und an Modellen forschen, die es so bisher nicht gibt. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir es nicht so perfektioniert haben wie über dem Teich in Amerika, dass sie Produkte und dieses wissenschaftliche Erkenntnisse dann in Produkte zu wandeln, die dann halt wirklich groß Geld geben. Darüber hinaus hat Amerika eine viel größere Risikobereitschaft, was Risikokapital und halt Förderung von Startups und kleineren Unternehmen angeht. Deswegen, das sind so viele Themen, die da eine Rolle spielen. Es hat jetzt halt einen ganz großen Hype gehabt, dass Leute sagen, ohne Amerika kann Europa nicht überleben, was Cloud und KI angeht. Das würde ich sagen, ist Blödsinn. Wir müssen nur lernen, umzudenken. Wenn wir jetzt in unsere Verwaltungen gucken, allein in Deutschland oder ich würde jetzt halt europaweit sehen, auf Bundesebene, auf sämtlicher Verwaltungsebene in Europa, siehst du überall Microsoft. als der DSGVO-konforme Player, der einem die ganzen klassischen KI-Lösungen bereitstellt. Also eine US-Cloud, der Cloud-Anbieter, der zwar in Deutschland hostet und dementsprechend DSGVO-konform ist, nach dem transatlantischen US-EU-Abkommen. Aber das ist halt so, je nachdem, welchen Datenschützer man fragt, ist das halt einerseits, ja, Bestätigung ist so. Andere, der Hardliner sagt so, auf gar keinen Fall, ist ja ein US-Anbieter, die haben dann Durchsetzungsmöglichkeiten der Daten und deswegen ist es im eigentlichen Sinne nicht DSGVO-konform. Da streiten sich jetzt alle drüber. Der Punkt ist, dass die Wirtschaft und die Medien und der Mittelstand Angst hat, was zu ändern, weil dann hängen sie hinterher. Es gibt keine guten Alternativen. Und da gibt es in vielen Bereichen leider stimmt das. Also ich genieße Microsoft Office-Umgebung. Ich genieße es, die Möglichkeit zu haben, halt sehr schön mit den Dokumenten zu arbeiten, wie schön Outlook funktioniert und wie man damit arbeiten kann. Das finde ich total genial. Und deswegen bin ich da auch absolut von überzeugt, dass die sehr, sehr gut sind. Aber dass man da komplett von weg nicht wegkommen kann, das glaube ich nicht. Wir haben beispielsweise jetzt letztes Jahr gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe, die Bundeswehr hat sich komplett von Microsoft verabschiedet, was die kompletten Cloud-Themen angeht. Und die sind jetzt zu Open Desk gegangen, eine Initiative von Zendes und eine Ansammlung von lauter Open Source Software, die als Stack verkauft wird oder angeboten wird, wo man komplett Hyperscaler unabhängig arbeiten kann. Man hat eine Alternative zu Office, eine Alternative zu Teams-Meetings. Für alles gibt es Alternativen, die man nutzen kann. Es ist nicht immer alles so schön und so rund, aber es funktioniert.
Und ja, du gibst einfach Bequemlichkeit auf durch diese Dinge, oder?
Ja, genau.
Du bist abgekapselt und gerade in gewissen Dingen, glaube ich, macht es auch Sinn, dass du diese Unabhängigkeit hast und auch bereit bist, gewisse Nachteile in Kauf zu nehmen, oder? Um Datensicherheit gewährleisten zu können. Aber ich denke halt auch für viele reicht es auch, was wir haben, oder? Also gerade das Microsoft-Umfeld, wenn du siehst, wer da drauf ist, wie viele Firmen, wie das gehandhabt wird, dann reicht es auch für viele. Und ich glaube, das ist auch das, was es Europa so schwierig macht, oder? Du hast gesagt, okay, wir haben keine Produkte. Dann sind wir ganz ehrlich, nehmen wir die LLM-Providers. Wir haben eigentlich OpenAI. Das ist eigentlich dieser ganze First Mover. Ich glaube, das ist eigentlich das Synonym für LLMs heute. Weil wenn du auf die Straße gehst, ist es das. Und dann hast du die beiden Hyperscaler, die entweder Anthropic oder OpenAI anbieten oder eigene Modelle in Google. Aber wenn du Anthropic anschaust, ich meine, wie groß ist da die Marktdurchdringung? Und wie viel Geld wurde da reingesteckt? Und natürlich, wir, die damit täglich arbeiten, wir testen die Modelle, wir verwenden die Modelle auch. Aber wir haben gerade vor dem Podcast besprochen, dass ich gesagt habe, in meinem täglichen Arbeiten verwende ich eigentlich Claude immer weniger. Noch zum Coden am ehesten, aber sonst eigentlich nicht mehr so viel. Und ich glaube, das ist eben das, oder? Es gibt einfach im Moment auch nicht, gerade bei solchen Produkten, die für viele auch austauschbar sind wir ehrlich? Ich meine, was ist wirklich am Ende die Differenz? Kannst du wirklich das noch rausfinden als normaler User? Es ist einfach wirklich schwierig für neue Player da reinzukommen und Marktanteile zu erobern. Und ich glaube, das ist einfach für alle schwierig, oder? Ich meine, auch für die Chinesen, oder? Der Hype war mal da, hat man 10% die Börse in den Keller gezogen, aber jetzt, ja, kein Mensch redet mehr davon, oder?
Ja, also wenn du dir das so anguckst, also die Zahlen sind jetzt von Februar 2025. Wir haben ChatGPT, OpenAI mit einer monatlichen Besucherrate von 4,5 Milliarden. Wir haben Gemini mit 284,1 Millionen. Da bist du halt bei einem Viertel, fast im 20. Also bei ungefähr 5%. Und dann hast du nochmal Claude mit 73 Millionen. Ja. Einzigartige Besucher ist ChatGPT ungefähr 600 Millionen, Gemini 67 Millionen und Claude 18,9 Millionen. Und die Quelle, die ich dafür nehme, ist halt Business Insider, wo die Daten halt herkommen.
Ja, ja. Und eben, wenn man sich überlegt, was in Anthropic investiert wurde, oder?
Ja.
Das ist schon krass.
Ja, ist nicht nur Anthropic. Also, wenn du dir Anthropic anguckst, einfach auch OpenAI und das ist halt eine Sache, da ist so viel Geld reingeflossen. Also, ChatGPT, 10 Milliarden. Erst Input plus dann noch die Nachsondierungsgespräche und weiteren Inputs, die es gibt. Claude einfach nur, damit es halt bei AWS laufen kann, jetzt nochmal 4 Milliarden und die haben dann im Grunde einfach Copy-Paste gemacht und haben das dann Titan genannt und haben dann jetzt das neue innovative Titan-Modell, was ich noch von niemandem gesehen habe, der es produktiv im Einsatz hat.
Nein.
Ich kenne Hast du das schon gehört, aber zum Titan, dass irgendjemand das aktiv im Einsatz hat?
Nein. Ja. Nur schon wenige, die über Bedrock irgendwie Anthropic oder Claude benutzen, oder? Weil eben, das ist genau das, oder? Die meisten, die sich heute Gedanken machen, sind eh im Microsoft-Umfeld. Das heißt, die holen OpenAI über Azure.
Ja.
Aber ich denke, ich glaube, das ist sicher mit ein Teil, warum es einfach schwierig ist, solche Dinge auch auf die Beine zu stellen, weil ich glaube einfach eben diese ganzen Ausgaben, den CapEx, den du hast, ist ja unglaublich. Und wir haben ja auch schon mal diskutiert, kriegen die das jemals wieder rein, oder? Und ich glaube, das ist ein Problem, dass wir, und eben um zurück zum Thema zu kommen, oder, das ist sicher ein Problem, warum wir hier uns auch schwer tun, eigene Dinge aufzubauen, die mithalten können. Mhm. Ich glaube, das ist einfach so. Und das ist sicher, und da würde ich jetzt sicher auch ein bisschen, ich glaube, da wäre sicher mal auch noch interessant, wie du das siehst. Weil für mich ist das ein bisschen die Frage, oder kannst du das eigentlich in irgendeiner Weise aufbauen bzw. betreiben, dass es Sinn macht? Also nicht Sinn es macht Sinn für, dass wir das hätten, weil wir sollten es haben, aber einfach, kann das wirklich jemand machen, der das so aufbaut, dass es einfach wirtschaftlich auch Sinn macht? Weil da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht wie.
Nee, so auf keinen Fall, weil der Punkt ist, wir sind hier in Amerika sowieso dieses Prinzip gewohnt, wenn wir nicht groß genug sind, buttern wir Geld rein, damit wir einfach die Größten sind. Weil die buttern einfach mehr Gelder rein, fertig. Und so nach dem Motto, wir können es halt drucken, packen wir es rein, fertig. Das ist halt ein Prinzip, was bei uns nicht funktioniert, weil wir bei uns ein bisschen eher höhere Risikobereitschaft haben und auch nicht unser Markt so funktioniert. Und ich glaube, dass wir uns davon abheben werden in Europa, dass wir nicht auf diesen Zug mit den Big LLMs einlassen, sondern wir im Grunde im Nischengeschäft führend werden. Also, dass wir uns auf SLMs und MLMs spezialisieren, die einen konkreten Nutzen haben, viel individueller, einzigartiger sind und dann so trainiert sind, dass sie jenseits von Gut und Böse Qualität liefern. Kleines Beispiel davon, einer mir ans Herz gewachsenen Person, der Jan Schönemakers von Hase und Igel. Die haben eine Firma, das ist meines Erachtens eine der genialsten deutschen Firmen, was KI angeht. Sie haben eigene Modelle gebaut. Diese eigenen Modelle sind für alles Mögliche von Kundenfindung, Anreicherung, Marketing, Marktrecherche, Segmente, aber nichts im Sinne von wir generieren jetzt Text und machen dir schöne Texte, sondern das ist keine Generative AI, sondern Analytical AI. Anhand der ganzen Daten von zig Quellen generieren sie ein Asset, das dir eine Erklärung liefern kann, welche Informationen, welchen Content, welches Thema du wie für deine Kundennische zu welcher Uhrzeit, an welchem Datum, wann, wie positionieren solltest, um die meiste Visibility zu bekommen, um am meisten Kunden in deiner Nische zu bekommen oder halt auch den richtigen Kunden für dich zu gewinnen. Und welche sind deine Kunden? Was machst du eventuell bei der Kundenansprache falsch? Und das sind lauter Tools. Und das Tool heißt, ist von den, oder das ist diese Plattform eher. Das ist Neutrum AI, was sie entwickelt haben. Und das ist für mich so ein Game Changer, weil die haben ein eigenes Modell trainiert, was halt auf analytischer Ebene funktioniert. Es funktioniert ähnlich wie ein bisschen wie generative AI, dass der Text generiert wird, aber man hat so gut wie keine Halluzination da drin, weil es halt die ganzen Informationen analytisch bewertet und halt referenziert. Aufgrund dessen hast du halt gar keinen Hallucination-Effekt, der von Token zu Token basiert ist, sondern die Fakten, die da drin sind, die werden halt als Grundlage genommen für die Generation des Outputs oder der Bewertung. Und das ist halt etwas, wo ich sage, in solchen Modellen, in solchen Arten, da werden wir, glaube ich, Vorreiter sein, weil wir können es uns nicht leisten. Da sind wir wieder bei unserem Thema Souveränität Europa. Wir können es uns nicht leisten, einfach so ein Geschwader von Rechenkapazität oder GPUs oder Technik aufzufahren wie in Amerika. Mhm. Wir haben einmal kurz ausgetauscht, so verglichen. Was hat Amerika? Du hast die Hyperscaler erwähnt. Wo gehen die Gelder hin? Was machen die mit dem ganzen Geld, was sie da reinstecken? Beispielsweise OpenAI. OpenAI beispielsweise wird ungefähr mit 720.000 GPUs von Nvidia Klasse H100 oder die in der Richtung trainiert. Und auch Inference weiß ich jetzt nicht, aber garantiert auch sehr viel damit betrieben, weil die haben so eine Auslastung, die brauchen das. und 720.000. Wir reden dann bei Microsoft von um die 500.000, ich glaube aber auch ein bisschen weitaus mehr. Dann reden wir bei Elon Musk für sein Grok-Modell 200.000. Skalierung auf 1 Million ist bei ihm geplant. Ja. Das geht so weiter weg. Das heißt, alleine nur bei, wenn man die größten, sagen wir mal, 5 bis 10 Firmen haben, sind wir in mehrere Millionen Bereich von High-Performing Chips, also GPUs, die so wichtig sind, um solche LLMs, solche großen LLMs mit so viel Daten und so viel Informationen trainieren zu können. Was können wir dagegen stellen?
Also das ist eine gute Frage. Das ist das, was für mich wirklich schwierig ist. Also ich sehe den Punkt, oder wo du sagst, okay, spezialisierte Modelle für Anwendungsfälle machen Sinn. Ich glaube ja auch, ich habe dazu mal einen Artikel geschrieben, wo ich mir die Frage gestellt habe, was macht die Stickiness in einem Agentic-Umfeld aus? Und ich glaube, am Ende ist es genau das, das Trainieren des Use-Cases für jetzt Kunden. Also gerade, du bietest was an, einen Agent. Jeder Agent sollte eigentlich individuell für jeden Kunden trainiert werden, weil das ist das Einzige, was am Ende den Kunden nicht dazu bringt, sich einen anderen Agent zu holen für dieselbe Arbeit, oder? Hm. Das heißt, diese Fähigkeit, einzelne Modelle schnell und effizient trainieren zu können und deployen zu können, glaube ich, wird wichtig. Aber die Frage ist, wie eben, das ist dann auch sehr individuell, oder? Die Frage ist, reicht das? Und wir leben einfach damit, dass wir große LLMs, wo immer die Reise hingeht, ich glaube, es ist auch mal die Frage, wo sind wir in einem Jahr, wo sind wir in 5? Ist das nicht etwas, das einfach irgendwann so relevant wird, dass wir da gar nicht mehr drumherum kommen? Also gerade wenn wir Richtung AGI gehen, was ja alle trainieren, oder? Ich glaube, das kann nur über diese große Kapazität erreicht werden und betrieben werden, oder? Und die Frage, und da bin ich auch gespannt, weil das ist das, wo für mich irgendwie sagt, ja, ich sehe kurzfristig, was funktioniert, ich sehe den Bedarf, aber wenn wir in diese Richtung gehen, können wir da überhaupt in irgendeiner Form mithalten, oder?
Ich würde dir ein bisschen widersprechen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der einzige Lösungsansatz ist, es ein großes Modell zu haben, was in, so wie aktuell alle können. Weil so ein Vergleich, es fehlt halt noch was im in den Daten und in der Art der Modelle. Wenn wir es mal angucken, Vergleich zum AGI oder zum menschlichen Gehirn, die Effizienz ist halt viel, viel größer in einem Gehirn als in einem Computer. Wenn man sich anguckt,
also Kind, unabhängig von der Technologie, also weißt du, lassen wir das.
Klar, aber ich meine nur, ist halt unabhängig. Ein Kind zeigst du halt 8 Bilder von einer Hund, 8 Bilder von einer Katze und die kann es halt unterscheiden. Wenn du aber da hingegen einer KI das beibringen musst, sind es halt schon ein paar hundert bis tausend Bilder, die du zeigen musst, damit halt die Unterscheidung von den einzelnen Images funktioniert bei Image Classifications. Und wenn du dann direkt Object Detection machst, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und was ich halt meine, ist, wenn die Technik oder Systematik, glaube ich, darauf hinausläuft, dass wir sehr viele kleine Modelle haben werden, die wie in einer Art Schwarm miteinander kommunizieren und arbeiten. Wie Multi-Agent, klar, aber dann halt lauter Modelle, die für einzelne Aufgaben zuständig sind. So funktioniert es ja auch in unserem Gehirn. Wir haben gewisse Neuronen und Partien, die sind für bestimmte Aufgaben im Körper zuständig. Und das wird dann halt so eher also ist meine Vorstellung. Ich kann es nicht beweisen, sondern es ist einfach meine Vorstellung, wie das laufen wird, weil ich nicht glaube, dass wir ein riesengroßes Modell haben, was alles kann. Und ich glaube, diese großen Modelle werden outperformed von einer Symbiose von sehr vielen kleinen Modellen, die sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Das sind auch meines Erachtens die besten Modelle, wenn du halt Multi-Agent-basiert arbeitest, als wenn du ein großes hast.
Ja, ja. Das ist ja eigentlich das, was sie heute versuchen mit diesen Experts, oder?
Ja, yeah, genau.
LLM. Also wenn es dasselbe für viele, die das vielleicht nicht wissen, oder gerade, man sagt ja immer auch, wie viele Experts sind in so einem LLM hinterlegt. Gerade Llama hat das sehr ausgeprägt gemacht. Und das ist ja eigentlich die Idee, dass verschiedene Teile auf einer verschiedenen Ebene trainiert wurden, um spezialisiert zu sein für gewisse Dinge, oder?
Ja. Und wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass unsere Art und Weise, wie wir mit KI und so weiter umgehen und auch nutzen, verarbeiten, leben, wird sich massiv verändern in den nächsten Jahren, weil du musst wissen, wir haben den UAI-Act gedroppt und nach der Amtseinführung von Senior Donald Trump gab es halt sehr viele Dekrete, die er da losgelassen hat, und das sehr, sehr viel passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass der einfach gesagt hat, so, ja, passt, lassen wir alles so, wie es ist, sondern der hat unglaublich viel losgerissen, auch im KI-Bereich. Und zwar hat er im Grunde eine ganz andere Schiene gefahren. Ihm ist halt, er hat sehr viele der Hyperscale auf seine Seite bekommen, weil er gesagt hat, wir nehmen die Innovation vor der Regulierung. Das heißt, die fördern Innovation. Haben keine formale Anordnung zum Thema Risikoklassifizierung. Marktkräfte sollen sich halt bei Durchsetzung selbst regulieren, Förderung nationaler Wettbewerbsfähigkeit, und sie pumpen extrem viel auf Effizienz. Und eins der Ziele ist es halt, über einen Langzeitplan Amerika regulierend für verschiedene Bereiche zu machen im AI-Sektor. Das heißt, Amerika bestimmt, welche Länder in welcher Form welche Chips bekommen, so wie die Technikausrollung auch über Amerika gesteuert ist. Das ist halt etwas, wo ich jetzt sage, das ist so schwierig, weil wir andere Wertvorstellungen in vielen Bereichen haben. Wir sehen sehr viele Themen anders. Zwar wird es als unser großer Allianzpartner gesehen. Ich sehe es halt ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn wir uns das jetzt angucken, unsere Modelle und unsere Art und Weise, wir nutzen US-Clouds, die uns von USA aufgrund deren Gnade zur Verfügung gestellt wird, nutzen auf diesen US-Clouds US-KI-Modelle mit US-Wertvorstellungen und werden so limitiert, dass wir nur das bekommen, was wir bekommen dürfen, zukünftig. Wo bleibt dann Europa? Wo bleibt dann das, was uns ausmacht? Wie können wir das für uns adaptieren? Und deswegen bin ich halt unbedingt ein Fan davon, der Souveränität, dass wir uns genau Sorgen und Gedanken machen müssen als Mittelständler, als Unternehmen. Wem vertraue ich meine Daten an? Wie arbeite ich mit den Daten? Wie kann ich KI nutzen, ohne abhängig zu sein, also ein Vendor-Lock zu haben? Beispielsweise baue ich jetzt Modelle auf, die auf ChatGPT aufbauen, bin ich halt in gewissermaßen limitiert. Ich habe keine Hoheit über alles, was bei ChatGPT läuft, und ich bin halt abhängig. Wenn ich jetzt beispielsweise meine Hierarchie und meine ganze Architektur jetzt so aufbaue, dass ich auf ChatGPT alles baue, das wieder zu verlassen, ist schwierig. Weil du bei anderen Modellen, bei anderen Anbietern teilweise andere Aufbauten hast, du musst halt alles umbauen. Deswegen ist meine Devise, unabhängig davon, mit welchen du jetzt zusammenarbeiten möchtest, bau eine Architektur, die so weit agil ist, dass du im Nachgang den Provider ohne Probleme sofort austauschen kannst. Dass man flexibel bleibt. Man kann bei ChatGPT bleiben. Ich nutze ChatGPT selber sehr viel und finde es gut. Aber man muss halt das Unternehmen zumindest so ausrichten, dass man zukunftsfähiger bleibt, dass man die Modelle so ausführen kann, wie man möchte und auch austauschen kann.
Ja, aber musst du das nicht sowieso? Also weißt du, was mir da in den Sinn kommt, gibt es ja mehrere Sachen. Das eine ist ja, dass die ChatGPT-Modelle sich ja auch weiterentwickeln, beziehungsweise die werden ja zum Teil dann auch einfach abgestellt nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn du Dinge baust, und da reden wir jetzt nicht von kleinen Workflows oder so, aber wenn du größere AI-Projekte baust, da musst du ja auch solche Dinge haben wie die Evals, also die Evaluierung, wo du sagen kannst, okay, kommt da noch das raus, was ich möchte. Ich glaube, wenn du diese Infrastruktur hast, dann ist es auch ein einfacher, Modelle zu wechseln, oder? Oder eben auch rauszufinden, okay, gewinne ich jetzt wirklich etwas, wenn ich von X zu Y wechsle, oder? Und ich glaube, das ist einfach auch etwas, das viele vielleicht auch nicht so ausgeprägt gemacht haben bis heute. Also ist ja auch schwierig, oder? Ist aufwendig, Daten zu sammeln, das wirklich sauber aufzuziehen. Aber ich glaube, da kommen wir gar nicht mehr drum herum, oder? Und dann, wenn du eben das hast, dann glaube ich eben auch diese Fähigkeit rauszufinden, kann ich günstigere Modelle nehmen, kann ich kleinere Modelle nehmen, funktioniert das noch für meinen Use Case, oder? Ich glaube, dann ist es viel einfacher. Aber wie gehst du jetzt vor? Also jetzt sagen wir, ich komme und ich bin höchstwahrscheinlich kein Mittelständler, weil, oder ein kleiner Mittelständler, der sagt vielleicht, okay, ich möchte einfach meine Daten datenschutzkonform bearbeiten lassen. Aber sagen wir, ich bin jetzt ein größeres Unternehmen und sage, okay, mir ist es eigentlich wichtig. Ich würde gerne jetzt mich so positionieren, dass diese Abhängigkeit nicht mehr da ist und ich wirklich das alles in Europa machen kann. Wie geht ihr davor oder wie gehst du davor oder was ist da die Herangehensweise? Hermann, ich höre dich nicht mehr.
Ja, ich gucke erstmal, was ist benötigt. Was ist das Ziel? Beispielsweise eines Chatbots. Dann frage ich halt, was ist der Use Case? Welcher Prozess soll begleitet werden? Wo soll es integriert werden? Welche Daten sollen reingepflegt werden? Baue ich beispielsweise ein Modell, was Kundendaten mit einfügen soll, dann achte ich darauf, dass ich halt auf keinen Fall einfach eine API wie zum Beispiel von ChatGPT verwende, weil ich halt unbedingt auf Datenschutz und DSGVO achten kann. Das heißt, wenn ich auf ChatGPT bestehe, dann muss halt erstmal Azure ChatGPT-Modell deployed werden, dass ich das dann nutzen kann. Mhm. Aber bei der Implementierung achte ich dann halt auch darauf, was sind Fälle, die bearbeitet werden? Ich teste das Modell, ich gucke mir an, welche Funktionen brauche ich. Muss es multimodal sein? Reicht Text? Brauche ich sowas wie Function Calling, dass ich auf andere Tools drauf zugreifen kann? Muss ich mehr in der Zukunft berücksichtigen, weil der Kunde das dann halt in andere Bereiche das gleiche Modell oder die gleiche Basistechnik nutzen möchte, dann habe ich diese ganzen Informationen, dann gucke ich mir an, welche ist das Beste und was ist ungefähr der Durchsatz, also an Menge, die reingeht, aber auch an Länge, die reingeht. Mhm. Und wenn ich sehe, dass das halt
nicht... Also wenn du Länge sagst, meinst du Kontext?
Kontext, genau, Kontext okay. Für Größe. Wenn ich merke, dass es nicht so exorbitant große Informationen sind, dann gucke ich als allererstes, was kann ich damit beispielsweise mit Llama erledigen? Was kann ich mit anderen Modellen erledigen? Beispielsweise mit NXAI von Sepp Hochreiter, genialer europäischer Wissenschaftler, der auch eins der besten Modelle gebaut hat. Dann gucke ich, was kann man mit der Mistral-Version, die man selbst deployen kann, erledigen? Was kann man mit auch den Kollegen von Aleph Alpha machen in ihrem Fahrer-AI-Stack, weil die haben halt einen Stack, wo man halt sehr viel mitmachen kann und auch sehr, sehr gut ist in den jeweiligen Bereichen. Und deswegen muss man gucken, was ist das Ziel? Habe ich das, dann baue ich in der Applikation, baue ich das erstmal so, dass es komplett unabhängig ist, die ganzen Controller, Strukturen und so weiter auf. Und dann baue ich hier jeweils die Schnittstellen für die einzelnen Provider nur ein, dass ich das dann halt relativ einfach switchen kann und nicht Notwendigkeit habe, das zu machen. Das Problem, was ich habe, wo deploy ich das Ganze?
Ja.
Wo deploy ich das Ganze, wenn ich halt keine Hyperscaler nutzen möchte, wenn ich keine US-Clouds haben möchte? Das ist genau unser Problem. Wir haben jetzt eine wunderbare Initiative von IONOS. Also die geben schon Gas. Sie sind für deutsch-europäische Verhältnisse unglaublich am Gas geben. Die Amerikaner sind vielleicht ein paar Stellen am Schmunzeln, weil es halt nicht vergleichbar ist mit dem Gas geben aus Amerika. Aber die rollen richtig aus. Sie haben eigene ChatGPT-Alternativen gebaut auf Llama-Basis. Sie haben extrem viel gemacht, um die Leute abzuholen, näher zu bringen. Verschiedene Assistants bieten sie an. Man kann eigene Modelle deployen. Das ist schon stark. Das ist sehr viel Positives, kann ich da nur raushauen, weil die geben sich richtig Mühe, den Kunden abzuholen, dass man auch die Modelle dort deployen kann, die Open Source. Es ist leider noch ein bisschen limitiert, was da geht, und die haben auch nicht eine große Frequenz. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Sachen da noch leider sehr manuell laufen aufgrund von aktuell wachsender Hierarchien und Strukturen, weil das ist ein neuer Bereich. Das dauert immer ein bisschen, bis es halt vollautomatisiert oder so automatisiert ist, dass man halt da sehr gut skalieren kann. Aber Shoutout an IONOS, was sie da gemacht haben, es funktioniert. Hetzner das Gleiche. Hetzner hat erkannt rechtzeitig, wie der Markt sich entwickelt und wie der aufgebaut wird. Und deswegen unglaublich genial, schnell deployed, sehr viel möglich. Es ist alles für Inference, also einfach nur für den Betrieb von KI-Modellen. Ich sehe da keine Modelle, wo ich was Eigenes Großes trainieren kann. Der einzige Anbieter, den ich gesehen habe, der hier sitzt, der das richtig anbietet, ist Stackit. Das ist von der Schwarzgruppe oder Staatsstiftung, glaube ich, unterstützt oder gefördert. Das ist jedenfalls ein deutsch-europäischer Anbieter, der sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Alternative für AWS zu sein.
Mhm.
Unglaublich gut und auch ähnliche Strukturen, dass man halt relativ ähnliche Modellgrößen hat. Das heißt, ich kann dort einen 8er-Cluster buchen. Ich kann auch größere Cluster für mich buchen, kann halt anfragen, was da möglich ist, und damit kann man auch richtig Training machen. Aber das ist halt momentan eine unserer einzigen Möglichkeiten. Wenn man, was ich eben erzählt habe, die ganzen Vergleiche, 700.000, 500.000 und so weiter in Amerika, geschätzt, Dunkelziffer etc., sind zwischen 15.000 bis 25.000 in ganz Europa verfügbar. Ja. So an richtig großen Chips, die man zum Training und so weiter nutzen kann. Vielleicht mehr, aber ich bezweifle, dass wir die 100.000 erreichen in ganz Europa. Und das ist dann, was für die Industrie zur Verfügung steht, dass man halt das nutzen kann. Es gibt einzelne Universitäten, einzelne Unternehmen, die für sich was haben. Ich weiß, glaube ich, dass eines der größten Rechenzentren, die existieren im Bereich KI-Forschung oder Training, wenn ich mich nicht irre, müsste Aleph Alpha sein mit um die 500 Karten oder so. Aber das ist halt
nichts.
Ist halt verhältnismäßig wenig, wenn man sich die anderen Player anguckt. Aber wenn wir das aber wieder so gucken mit dem Sinnbild, in welche Richtung wir uns entwickeln, mit Industrial AI Spezialisten, ist das wiederum geil. Das Problem ist aber auch durch diese Regulierung, die durch den AI Act in Amerika, den US AI Act, durch die Dekrete von Trump gegeben werden, haben wir jetzt das Problem, dass wir nicht die Hardware bekommen, die wir brauchen.
Das wollte ich eben fragen, weil ich weiß, die Schweiz ist nicht, die hat kein Chip-Ban, aber die ist auch nicht grün, oder? Also die haben ja diese grün, orange, rot, oder?
Ja.
Und wir sind ja orange. Das heißt, für uns, wir kriegen die nur begrenzt, oder?
Genau. Und das ist halt genau das Thema. Wenn du jetzt Bock hast, sowas zu machen, woher bekommst du die Chips? Mit welchem, wenn Nvidia sagt so, ja, also bevor ich mich jetzt mit einzelnen Anbietern, die jetzt hier 200, 300 Karten befasse, gehe ich doch lieber nach Amerika und frage einfach Unternehmen XY, was einfach gleich mal 10.000 nimmt, weil die können's, so nach dem Motto. Und deswegen kann ich nur sagen, wir haben hier eine Lücke, die es sich lohnt, zu berücksichtigen. Alle feiern Nvidia. Nvidia hat ein geiles System. Die haben mit CUDA die größte Marktabdeckung, was die Modelle angeht. Ich meine gelesen zu haben, um die 70%. Aber ich befasse mich jetzt länger mit KI und Nvidia ist auch nicht alles. Ich mag Nvidia, so ist es nicht. Aber es gibt halt auch Alternativen. Beispielsweise die AMD-Chips. Unglaublich geil. Wenn man sich AMD anguckt, die haben dann mit den MI250 oder den MI300, jetzt auch MI350X, Modelle, also nicht Modelle, Grafikkarten, die halt an Nvidia-Karten, was Performance angeht, schon rankommen. Bisschen Nachteil für den Entwickler, du musst deine Modelle, die du auf CUDA hattest, etwas umbauen, damit sie halt auf ROC-M funktionieren. Das ist das Pendant zu dem CUDA-Modell. Und dann dachte ich so, ja, AMD ist halt der einzige Player, wo man dann drauf bauen kann. Aber halt, was ich nicht wusste, ist, dass Intel unglaublich geile Karten rausgebracht hat. Die Gaudi 2 und Gaudi 3 halten jetzt auch damit. Das heißt, du hast richtig performante Karten, die du fürs Training nutzen kannst. Du musst auch nur wieder berücksichtigen, anstelle von CUDA und ROC-M musst du Synapse AI als Framework nutzen, damit du halt die volle Kompetenz der GPU nutzen kannst. Das ist für jemanden, der sich damit auskennt und mit Training und KI, ist zwar ein bisschen Arbeit, ist aber nicht ein Dealbreaker. Das heißt, das kann man halt machen. Und wenn man das dann schafft, dann hat man Karten, die fast so performant sind wie die von Nvidia, für einen Bruchteil des Preises. Also wir reden hier teilweise sogar bei fast 25-30% der Nvidia-Kosten. Das ist bei uns hier, wenn weniger Investitions- oder Risikobedarf ist, was Startups angeht, ist das halt eine Chance, die ich sehe, dass wir sagen, okay, dann nicht Nvidia, dann gehen wir halt auf andere Anbieter, die halt möglich sind. Und AMD und Intel sind total geil und haben Bock auch auf Europa und mitzuwirken, weil in Amerika sind sie halt Zweiter, Dritter, Vierter. Da gibt es halt nicht viel. Und eine Sache, die ich dir kurz noch mitgeben will, wir haben auch in Deutschland eine GPU oder eine Art von GPU, die einzigartig ist. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört.
Nein. Ist das die von der Fraunhofer? Ist nicht der Chip, oder?
Das ist die von der Spin Cloud Systems, die ist in der TU Dresden mit geforscht worden und das ist halt von verschiedenen Playern. Ich weiß jetzt nicht, ob Fraunhofer auch ein Player davon ist, aber es ist von einem großen verschiedenen Playern dran geforscht worden und Dr. Christian Meyer hat das so im Fokus gehabt. Genialer Kerl, Wissenschaftler, was er da gebaut hat, ist stark. Das ist eine GPU oder eine Art von GPU, die ist neuromorph, die in der Lage ist, ähnlich wie unser Gehirn zu agieren und dadurch halt viel, viel energiesparender und effizienter ist.
Okay.
Das ist halt voll geil, wenn du dir das anguckst, was damit möglich ist. Das heißt, du hast dann teilweise nur fast 10% der Energiekosten.
Also wir brauchen kein Atomkraftwerk
neben
einem Datencenter aufzubauen.
Nee. Und das brauchen wir nicht. Und das fand ich halt sehr stark, weil die nennen sich Spinnaker oder Spinnext. Die sind sehr, sehr stark. 18 Mal energieeffizienter als normale GPUs oder die neuen Spinnext sind 78 Mal effizienter. Und dann musst du sagen, okay, Moment, wir haben jetzt Industrial AI, was ich vorhin erwähnt habe. Wir haben die Vielzahl von Karten. Aber wir sind halt nicht zwingend darauf aus, dass wir solche Riesenmodelle bauen. Wir müssen lernen, in Europa die richtige KI zu verwenden. Es gibt genug Open-Source-Modelle, die ich verwenden kann. Es gibt genug Technologie und Lösungen, wie zum Beispiel auch hier Spinnaker, AMD, Intel, die nicht auf Nvidia aus sind, womit ich Modelle in Europa fahren kann, die nicht eine Abhängigkeit zwingend schaffen. Und deswegen bin ich da großer Fan von, so zu denken.
Aber ist nicht das Problem, also die Komplexität, und ich glaube, wir haben in der Zwischenzeit auch ein paar Hörer verloren hier. aber ich glaube, das ist ein bisschen synonym für was passiert, oder? Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, okay, ich möchte das, oder? Dann sind solche Dinge einfach super aufwendig und kompliziert, oder? Und was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass ich mir ein API-Key hole und dann einfach sage, los geht's, oder? Und ich glaube, das ist schon. Ich glaube, da müssen wir hinkriegen, dass wir eine Infrastruktur zur Verfügung stellen, die auch einfach benutzbar ist. Weil sonst limitierst du einfach die Firmen, die das nutzen können, oder? Weil eben, ja, die sind einfach zu wenig. Und dann hast du eben, ja, zu wenig Firmen, die das nutzen können. Wiederum ist der Markt nicht so groß oder vielleicht noch nicht so groß. Und das sehe ich, aber eben, da bin ich auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen pragmatisch, oder? Weil eine Frage, die ich vorher noch hatte, als du das ein bisschen also erklärt hast, wie du das machen würdest. Kennst du viele, die Mistral jetzt über die API nutzen? Weil das wäre ja, ich sag mal, die europäische Alternative, wo man sagen kann, okay, einfach. Aber kennst du da jemanden?
Nein, ich kenne es nur selbst gehostet.
Ja, nein, okay. Nein, ich auch nicht. Und ja, und eben das selber hosten ist halt immer das Problem, auch einfach. Der Betriebskosten sind schon höher, oder?
Na klar, also
das ist einfach.
Du hast.
Muss es dir wirklich wert sein, das zu machen, oder?
Ja, eben. Und deswegen gibt es halt solche Anbieter, wo ich sage halt, wie bei Ionos oder Hetzner, wo sowas dann halt schon möglich ist, wo es nicht komplett aus dem Ruder läuft oder den Rahmen sprengt, auch kostentechnisch. Und wir.
Das Problem ist ja einfach, dass du einfach On-Demand zahlen musst oder einfach, das ist einfach das, was Problem ist. Du kannst nicht einfach Tokens bezahlen, oder?
Nee, doch. Also bei Ionos kannst du auch Token bezahlen.
Ah, okay. Du musst nicht die GPU und dann.
Nee. Du kannst halt direkt auch die Tokens bezahlen. Das finde ich schon stark.
Ja, weil das, glaube ich, das brauchst du. Weil eben, wenn du sonst, auch wenn du eben, du hast Peaks, du musst trotzdem irgendwie, ich sag mal, 2-3 Cluster mit Karten haben, dann kostet sich das so viel, oder? Damit das einfach verfügbar ist. Und das, glaube ich, okay.
Ja, und das ist halt der Punkt, weil man muss halt viele Sachen auch berücksichtigen, weil es ist halt in der Regel ja nicht nur die GPU, es ist jetzt die Infrastruktur dahinter, das ist das Storage, das ist halt meistens immer ein bisschen mehr als einfach nur eine GPU, die du da brauchst. Ja. Und was ich bei dir raushöre, okay, das ist halt ein Punkt, dass wir halt schon souveräner sein müssten, aber es gibt halt keine Möglichkeit oder Einfachheit, das zu bedienen. Also müssen wir das dagegen tun.
Ja. Nein, aber eben die Frage ist einfach, und das eben, aber da ist vielleicht einfach auch mein Horizont zu begrenzt, und wie gesagt, vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen zu pragmatisch, oder? Ist einfach die, was ist das Marktpotenzial? Weil solche Dinge kosten immer Geld, solche Dinge müssen, Infrastruktur muss gebaut werden, und wir haben jetzt diverse Dinge aufgezählt, die Sinn machen.
Ja.
Aber einfach, das ist einfach schwierig, oder? Weil die Alternative ist so verlockend.
Ja.
Und so einfach, oder? Und um da die Masse rüberzuholen, das finde ich schwer, oder?
Also ich hab da ein paar kleine Zahlen noch für dich. Also nach einer Bitkom-Prognose, da haben sie einen Bericht erstellt, sollen halt ungefähr 12 Terawatt pro Jahr bei 2030 auf KI zurückzuführen sein, was KI, GPU-Zeiten und so weiter betrifft. Ich habe das mal auseinandergefriemelt, was bedeutet das Ablast, Server, CPU, RAM und so weiter. Und wir kommen. Das ist jetzt nicht ganz exakt, weil da sehr viele Wenns und Abers drin sind, aber wir brauchen dann circa zwischen 16 bis 20 Milliarden GPU-Stunden für 2030, was das bedeutet. Wir reden dann alleine von 1,8 Millionen GPUs, die nur für Deutschland benötigt werden würden. Als Prognose. Wenn wir sehen, dass wir hier jetzt ein paar Tausend in Deutschland haben und auf Europa halt, wenn es hochkommt, 20, 25 oder 100.000, ist dann noch sehr viel Luft nach oben. Das heißt, wir brauchen relativ viel, weil immer mehr mit KI gearbeitet wird. Es ist nicht der Case wie in Amerika, dass wir alles für Training brauchen. Bei uns wird es kleinere Modelle sein. Das heißt, mehr Inference, mehr kleine Trainings. Das heißt, wir brauchen nicht dieses große Volumen. Aber da siehst du halt mal ungefähres Gespür dafür, was wir dann haben. Das bedeutet 16,x Milliarden GPU-Stunden im Jahr bis 20 Milliarden roundabout. Und das dann halt geteilt auf die GPUs sind wir halt bei 1,8 Millionen. Roundabout vielleicht 2 Millionen. Woher nehmen wir die?
Ich wollte gerade sagen, wer produziert die überhaupt, oder?
Ja.
Wir können ja nochmal diskutieren, ob Quantum Computers da Abhilfe schaffen können in Zukunft.
Also da
das Problem ist ja, wenn das nur für Deutschland ist und du skalierst das auf die Welt, oder, dann das ist ja höchstwahrscheinlich unmöglich, solche Mengen zu produzieren, oder?
Ja.
Und ja, ist schon spannend. Ist wirklich, wirklich spannend, Hermann. Wie gesagt, für mich ist es ein Thema, nicht so viel damit befasst, macht aber sehr viel Sinn. Und ich glaube schon auch, man muss sich Gedanken machen, wo die Zukunft hingeht. Oder? Und ich bin gespannt zu sehen, was passiert. Oder?
Yeah.
Schaffen wir das? Sind Firmen und Menschen bereit, das auch zu machen und durchzuziehen? Oder?
Ja, und vor allem halt auch zu verstehen, was braucht unser Markt. Unser Markt braucht nicht den x-ten KI-Experten, es braucht nicht die nächste große Data Center, was in Europa geplant wird. Es sollen ja 5 Gigafactories mit jeweils 100.000 GPUs geplant werden. Nice to have, toller Schritt, den die da planen, aber so eine Gigafactory, reden wir von unglaublich viel Stromverbrauch, also was da produziert werden, und es soll halt ein Datacenter erstellt werden. Erfahrungsgemäß, was Datacenter angeht, reden wir zwischen 4 bis 5, eventuell sogar 6, 7 Jahre, bis es steht. Und dann rechne mal die Zeit darauf, die wir dann brauchen, und dann haben wir 500.000 GPUs geschaffen für Europa.
Ja, außer du machst es wie Colossus, oder? Gehst schneller.
Ja. Ja, deswegen, ich bin da gespannt, wohin die Reise hingeht. Ich bin auch gespannt, was man mit Quantencomputer gibt. Ich habe einen Beitrag gelesen mit Google, die haben coole Erfolge erzielt, indem ihre TPUs in Kombination mit Quantencomputern sehr bestimmte Algorithmen berechnet wurden und dann unglaublich performant waren. Aber es sind immer sehr spezifische Szenarien. Es geht nicht für alles. Es geht sehr, sehr. Momentan ist die Nische noch sehr klein, aber ich bin sehr gespannt.
Das wäre mal ein spannender Gast.
Definitiv.
Weißt du mal, war wirklich zu sehen, weil wir reden jetzt heute über den Status quo, oder? Wo sind wir?
Kleiner Lichtausblick, aber nur, ja.
Genau, aber jemand, der da wirklich tief drin ist, zu sehen, okay, wie sehen die Welt in 5 bis 10 Jahren im Hinblick auf KI und die Entwicklung und den Hunger nach GPUs oder nach Rechenleistung, Energie, ich glaube, sind weiter ein wichtiges Thema. Ich glaube auch in Europa, oder? Wir haben ja auch das Problem, dass wir einfach auch nicht in der Lage sind, aktuell solche hohen Energie, also Bedürfnisse zu befriedigen.
Ja.
Außer wir stellen dann einfach den Spaniern wieder mal den Strom ab, um gewisse Lücken zu überbrücken. Aber es ist ein Problem, oder? Also sind wir ehrlich, mit dem, was wir gemacht haben, den Entscheid auch aus Kernenergie auszugehen und so weiter, wir brauchen einfach viel Energie in Zukunft.
Ja.
Und wo kommt die her, oder?
Ja, das ist schon schwierig. Da habe ich auch keine Antwort für. Da bin ich auch kein Experte. Deswegen, das wird noch sehr spannend werden. Ich glaube, dass wir nachhaltige Energie brauchen. Ich glaube aber, dass wir den Weg darüber nicht alleine nur durch Wind- und Wasserkraft oder Solar bewältigen können. Zumindest der Weg, bis wir final da sind. Ich bin aber auch kein Fan, wie das jetzt momentan ist.
Kohle.
Dass wir sagen, wir machen Atom ist böse, also machen wir Kohle.
Ja.
Oh, ist das so? Leute. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich wollte noch einen kurzen Disclaimer geben, bevor wir rausgehen. Ich wollte nicht sagen oder meinen, dass irgendwelche großen Hyperscaler jetzt falsch sind.
Ja.
Mir geht es einfach nur darum, Verständnis dazu zu geben, wie momentan die Politik sich dreht, welche Richtung es einsteigt und dass wir zumindest vorbereitet sind, was es bedeutet, wenn irgendwann mal ein Schalter ausgeschaltet werden sollte. man weiß ja nicht wieso. Also kann ja sein, dass auch Europa sagt, nee, wir wollen mit euch nicht mehr, weil ihr macht jetzt Sachen, die wir nicht toll finden. Und denen sind bestimmte Sachen und Praktiken, Modelle oder irgendwas nicht mehr erlaubt. Und das führt dann halt zu unglaublichen Problemen. Deswegen, mir geht es darum, als Unternehmen muss man vorbereitet sein. Ja. Flexibel und vorbereitet, das ist auch die Grundlage von jeglichen KI-Strategien. Wenn es nicht agil ist, wenn es nicht flexibel ist, dann bringen diese ganzen Modelle und diese ganzen Tools, Beratungen, die ihr habt, bringt dann halt nichts. Ja.
Cool. Danke, Hermann. Ja. War wirklich spannend.
Sorry für den etwas langen Exkurs, aber ich finde es halt extrem wichtig und mir liegt es halt wirklich auf dem Herzen. Ja. Und ich glaube, da haben wir eine Chance und bin gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich bin selber nur begeistert, was passiert, die Veränderung, aber auch, was wir brauchen werden, wenn ich immer sehe, dass wir mehr brauchen. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen abholen und ich hoffe, wir haben nicht allzu viele Hörer verloren.
Ja, einmal mehr würde ich gerne alle denen danken, die es bis ans Ende geschafft haben. Und jetzt noch viel mehr, oder? Das ja. Wirklich danke. Aber nein, war für mich spannend. Wie gesagt, wir haben das Thema schon mal im Vorfeld besprochen, weil ich weiß, dass das Thema für dich wichtig ist. Ich konnte viele Dinge da mitnehmen, um mir auch mehr Gedanken darüber zu machen. Also von daher, ich glaube, Ziel erreicht. Und wenn wir das noch schaffen, dass ein, zwei Personen das auch noch so sehen, dann glaube ich, war es das absolut wert.
Ja, perfekt. Also ich danke dir mal wieder. Ich freue mich wieder mit dir auf eine Podcast-Folge in 2 Wochen, super. Patrick. Dann freue ich mich auf deinen Themenvorschlag nächste Woche. Oder in 2 Wochen. Mach mir Gedanken. Dann sage ich mal
tschüss, Hermann. Mach's gut. Tschüss, ciao, ciao. Ciao.